vor diesem Kreise sicherlich noch einmal die grundsätzliche Notwendigkeit und Bedeutung der Dopingbekämpfung betonen. Aus der Sicht der Bundesregierung steht das Ethos des Sports schlechthin auf dem Spiel. Es steht auf dem Spiel in dem Sinne, dass das Erreichen von Zielen im Sport immer die Anerkennung sportlicher Regeln und sportlicher Fairness voraussetzt. Und es steht auf dem Spiel mit Blick auf die öffentliche Akzeptanz, die der Sport genießen in der modernen Gesellschaft, den wir für die moderne Gesellschaft brauchen und der ganz wesentlich davon abhängt, dass wir es mit einem manipulationsfreien Sport zu tun haben, dass also Glaubwürdigkeit und öffentliche Akzeptanz nicht gefährdet sind. Dies alles ist Grund genug, das Thema Dopingbekämpfung sehr ernst zu nehmen. Und die Grundphilosophie, von der wir ausgehen, ist natürlich, dass Sport und Staat gemeinsam gegensteuern, dass wir nicht zulassen, dass ein so wichtiger Bereich wie der Sport aus den Fugen gerät und dass wir auf entsprechende Regelungen Wert legen. Die Philosophie, mit der dies geschehen soll, kommt in der Koalitionsvereinbarung dieser Bundesregierung zum Ausdruck. Ich darf kurz zitieren. Für das Selbstverständnis unserer Sportpolitik ist die Autonomie des Sports und seiner Verbände von zentraler Bedeutung. Wir wollen den Sport bei der Sicherung und Realisierung seiner Werte unterstützen. Im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht dabei die konsequente Bekämpfung von Doping im Zusammenwirken von sportlichen Sanktionen und strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen. Für uns ist nur dopingfreier Sport förderungswürdig. Soweit die grundsätzliche Aussage aus der Koalitionsvereinbarung, die deutlich macht, dass die Dopingbekämpfung, so wie sie die Bundesregierung in der vergangenen Wahlperiode und auch in dieser Wahlperiode sieht, einem subsidiären Verständnis folgt, dem Verständnis, dass der Staat dort eingreift, wo gewissermaßen die Möglichkeiten des Sports, seine eigenen Werte zu erhalten, an seine Grenzen kommt und wo staatliches Handeln dabei wichtig ist. Dabei waren sich Sport und Politik einig, dass die tatsächliche Steuerung der Dopingbekämpfung durch eine unabhängige Stiftung erfolgen solle, die von beiden Seiten und der Wirtschaft getragen werden sollte. Und so haben wir, wie Sie wissen, seit 2003 die nationale Anti-Doping-Agentur NADA mit Sitz in Bonn als unabhängige Stiftung. Der Deutsche Olympische Sportbund ist als Sportdachverband und Gründungsmitglied der NADA ebenso beteiligt wie der Bund, die Länder und Teile der Wirtschaft. Ich erwähne diese Beteiligung noch einmal, weil sie sich noch nicht immer im Beitrag zum Stiftungskapital der Stiftung niederschlägt. Beim Stiftungskapital der Stiftung dominiert der Bund noch sehr eindeutig und wir wünschen uns sehr und werben auch dafür, sowohl bei den Ländern als auch bei der Wirtschaft, dass die Arbeit der NADA auch finanziell auf breitere Schultern gelegt wird. Für die Umsetzung der Vorgaben der WADA in Deutschland hat also die NADA ein eigenes Regelwerk, den NADA-Code, entwickelt, der in großen Teilen den WADA-Code entspricht, aber eben auch nationale Besonderheiten berücksichtigt. Der Bund unterstützt nun die Dopingbekämpfung der Verbände und der NADA in zweierlei Formen. Wenn ich das Thema, das Sie mir gestellt haben, sehe, muss der Staat die Förderung des Leistungssports überdenken. So ist die erste Form offenbar die, die Sie für heute hier am meisten interessiert, nämlich die Frage der Dopingbekämpfung durch die Förderung des Spitzensports. Ich hatte aus der Koalitionsvereinbarung bereits zitiert, nur solche Verbände, die sich der Umsetzung des NADA-Codes verpflichtet haben und aktiv Dopingbekämpfung betreiben, können überhaupt gefördert werden. Hierzu gehört auch, dass sie alle ihre Trainer, Betreuer und Athleten zur Einhaltung der Regeln und zur Dopingbekämpfung verpflichten. Entsprechende Auflagen in den Förderbescheiden sind kürzlich noch einmal verschärft worden. Ich kann also aus der Anti-Doping-Zuwendungsklausel der Sportfachverbände zitieren, Zitat, die Bundesförderung setzt die uneingeschränkte aktive Dopingbekämpfung des Zuwendungsempfängers voraus. Hierzu gehören insbesondere die Anerkennung und Umsetzung des NADA-Codes sowie die uneingeschränkte Teilnahme am Dopingkontrollsystem der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Und dann werden im Rahmen der Umsetzung sehr ausführlich die Erwartungen an die Verbände formuliert, die eine entsprechende Fördervoraussetzung erfüllen wollen. Ich mache darauf aufmerksam, dass wir die Anwendung gewissermaßen der zuwendungsrechtlichen Instrumente bei der Dopingbekämpfung uns in der ersten Näherung wahrscheinlich etwas leichter vorgestellt haben, als sie tatsächlich ist. Im Deliktsfall bedeutet dies nämlich, dass wir einen erteilten Zuwendungsbescheid zurücknehmen müssen. Das heißt, wir müssen die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein begünstigender Verwaltungsakt im Lichte einer Fehlhandlung des Verbandes im Bereich der Dopingbekämpfung zurückgenommen wird. Dies ist rechtlich sehr viel schwieriger und die Mitglieder des Sportausschusses, die hier anwesend sind, wissen um die heftigen Diskussionen, die wir in diesem Zusammenhang geführt haben. Ich finde aber, dass wir gerade auch durch den Einfluss dieser Diskussionen im politischen Raum vielleicht auch mancher, nicht jeder, kritischen Berichterstattung der Presse zu einem Verfahren gefunden haben, das wir jetzt durchaus auch als funktionsfähig betrachten können, das so aussieht, dass die NADA gewissermaßen die Berichte der Sportverbände und ihre Einschätzungen jährlich zusammenfasst in einem sogenannten Anti-Doping-Bericht. Dieser Anti-Doping-Bericht geht an die Zuwendungsbehörde des Bundesverwaltungsamtes und wird dort geprüft. Und es werden die Ergebnisse dann auch im Sinne einer Förderentscheidung umgesetzt. Es werden die Ergebnisse entsprechend angewandt und sie können angewandt werden, auch vor dem Hintergrund der verwaltungsrechtlichen Entscheidung. Praktisch hat dieses Verfahren bisher erst ein einziges Mal Anwendung gefunden. Das ist die Anwendung mit Blick auf den Eishockeyspieler Florian Busch, da wo ja jetzt ein Freispruch erfolgt ist, wenn ich die jüngste Meldung richtig sehe, die allerdings die Zuwendungsentscheidung nicht beeinflusst. Denn wir müssen das Ergebnis dieses Freispruchs noch prüfen, aber wenn ich es richtig sehe, wird man den Freispruch darauf aufgebaut haben, dass der Verband nicht die entsprechenden Regularien und Voraussetzungen für eine Sanktionierung des Sportlers gebracht hat. Folglich ist die Sanktionierung des Verbandes schon gerechtfertigt im Rahmen des Zuwendungsrechts. Und damit bin ich bei einem heiklen Punkt, der auch die politischen Debatten im Ausschuss sehr, sehr stark geprägt hat. Wir können einen Verband nicht dafür bestrafen, dass ein Sportler bei ihm dopt. Das ist Sache des Verbandes, diesen Sportler zu bestrafen. Aber wir können den Verband dafür bestrafen, dass er einen dopenden Sportler nicht hinreichend sanktioniert. Dies ist also die wichtige Unterscheidung, die auch in den politischen Diskussionen Beachtung finden wird. Ich will noch am Rande damit darauf aufmerksam machen, dass wir zu dem Thema Sportförderung und ihre Möglichkeiten zur Dopingbekämpfung natürlich auch den Blick auf die Sportfördergruppen des Bundes, also Bundeswehr und Bundespolizei, wenden müssen. Und es gibt einen klaren, auch hieraus könnte ich zitieren, eine klare Verpflichtung, die die Mitglieder der Sportfördergruppe, beispielsweise der Bundespolizei oder der Bundeswehr, eingehen. Eine Situation, die möglicherweise relevant werden könnte, wenn der Kass im Falle Pechstein eine Entscheidung trifft, über die wir jetzt überhaupt noch nicht resignieren können. Aber dies würde bedeuten, dass gewissermaßen da Claudia Pechstein auch Angehörige der Bundespolizei ist, sich hier dann entsprechende dienstrechtliche Konsequenzen ergeben. Ich weise nur darauf hin, wir werden ja vielleicht morgen ein Urteil bekommen, und ob das das abschließende Urteil sein wird, wissen wir dann auch noch nicht. Aber der Hinweis kann vielleicht deutlich machen, dass wir schon bemüht sind, die Instrumente der staatlichen Sportförderung auch zur Dopingbekämpfung einzusetzen. Ich will jetzt noch kurz auf die andere wichtigen Arbeits- und Verantwortungsbereich eingehen, den wir bei der Dopingbekämpfung wahrzunehmen haben. Und das ist natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier sind als Schutzgüter der gesundheitliche Schutz der Bevölkerung die Kriminalitätsbekämpfung zu nennen. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Dopingakteure im Umfeld des Sports, also etwa die illegalen Produzenten, Händler oder Verteiler von Dopingsubstanzen. Wir haben hier im Jahre 2007 ein entsprechendes Gesetz, eine Novelle des Arzneimittelgesetzes bekommen, das Strafverschärfungen unterschiedlicher Art, Banden, gewerbsmäßige Dopingstraftaten nach dem Arzneimittelgesetz ermöglicht, Abschöpfung von Gewinnen, verschärfte Ermittlungsmethoden, Ermittlungsbefugnisse des Bundeskriminalamtes und anderes mehr. Schließlich im Rahmen einer Diskussion in der Gesetzgebung ist auch der Besitz nicht geringer Mengen strafbar gemacht worden, auch bei dem Sportler selbst, weil man ihm in diesem Zusammenhang dann auch eine Beteiligung an der Verbreitung von Dopingmitteln unterstellen kann. Dies ist der Kernansatz, und wir haben im Zusammenhang mit dieser Strafverschärfung ganz grundsätzliche Diskussionen gehabt, und zwar über Regelungen, von denen man glaubte, dass sie weitergehend sind, nämlich eine Regelung, die nun den Athleten selbst und nicht wie nach dem Arzneimittelgerecht das Umfeld zum Gegenstand strafrechtlicher Verfolgung macht. Wir gehen ja davon aus, der Athlet wird durch sportliche Sanktionen bestraft, das Umfeld strafrechtlich verfolgt. Da ist der Vorschlag, dass der Straftatbestand des Sportbetrugs eingeführt wird. Dies wird von einigen gefördert. Es hat schwierige Fragen zur Rechtsdogmatik zur Folge, weil die Abgrenzung bei der Frage des Vorteilverschaffens durch Betrug ein schwer zu lösendes Problem uns erscheint. Wie gesagt, man kann von der Schwalbe im Strafraum oder anderen anführen, aber dies schien uns jedenfalls eine problematische Ansatzpunkt. Gleichwohl wissen Sie, dass die Diskussion auch noch weitergeht. Ein weiterer Punkt war, den Sportler selbst in den Gegenstand der Strafverfolgung, zum Gegenstand der Strafverfolgung machen zu können, die umfassende Besitzstrafbarkeit für jegliche Dopingsubstanzen einzuführen. Wir haben dies mit der Mehrheit der Experten insoweit für problematisch gehalten, als unsere Rechtsordnung einerseits auf dem Grundsatz der straflosen Selbstschädigung aufbaut. Das heißt, der Staat kann Sportler wie alle anderen Bürger auch nicht von einer Selbstschädigung abhalten. Das ist eine Frage, die aus dem Betäubungsmittelrecht ja hinlänglich bekannt ist. Außerdem war die Sorge, dass bei einer Strafdrohung gegen die Sportler ihre Mitwirkung bei Dopingkontrollen staatlich nicht ohne weiteres durchzusetzen wäre, da keine Pflicht besteht, sich selbst im strafrechtlichen Sinne zu belasten oder belastende Beweise zu liefern. Aus diesen und anderen Gründen, die ich hier nur anreißen kann, ist also bewusst es bei der ursprünglichen Arbeitsteilung geblieben, Sanktionierung des Sportlers durch den Sport bzw. durch die Sanktionsmechanismen des Sports und staatliche Sanktionen, die das Umfeld betreffen. Ich glaube, dass an dieser Frage sicher auch zukünftig noch diskutiert werden wird. Es ist eine Frage, wo wir auch im europäischen Rahmen Erhebungen gemacht haben, wie weit ist die Besitzstrafbarkeit in anderen Strafrechten der Europäischen Union eingeführt. Und es zeigte sich, dass die Unterscheidung erstens mal an vielen Stellen gar nicht so stark gemacht wird und zweitens, dass wir jedenfalls aus der Analyse dieses Überblickes schon guten Grund haben, bei unseren Grundsätzen zu bleiben. Wir werden im Jahre 2012 noch eine entsprechende Regelung zu evaluieren haben und können dann im Lichte dieser Evaluierung sehen, wie unsere Instrumente im strafrechtlichen Sinne auch weiter ausgeformt werden können. Ebenso wichtig aber wie die Verfolgung des Dopings im Sport ist die Verhinderung des Missbrauchs durch eine zielgruppengerechte Prävention. Dieser Bereich ist eher unterentwickelt. Es zeigt, dass hier noch viel zu tun bleibt. Im August haben wir einen antinationalen Dopingpräventionsplan verabschiedet, der eine gute Basis für koordiniertes Vorgehen aller Beteiligten, Sport, Politik von Bund und Ländern sowie NADA ermöglicht. Es wird darum gehen, die Anstrengungen in der Umsetzung des Planes gemeinsam deutlich zu verstärken. Es sei mir gestattet, auch in Anwesenheit von Generalsekretär Haumann noch einmal deutlich zu machen, wie wichtig die internationale Koordination dieses Kampfes ist, der ja 1990 mit der Gründung der WADA einen ganz entscheidenden Fortschritt in Richtung Harmonisierung der Anti-Doping-Regelwerke gemacht hat. Die NADA ist also nun 10 Jahre alt und kann zu Recht stolz auf das sein, was sie im Anti-Doping-Kampf bisher erreicht hat. Ich sage dies mit allem Nachdruck, weil Mr. Haumann ja weiß, dass wir durchaus auch immer ein kritischer Begleiter von WADA-Regeln waren und uns auch über Einzelfragen auseinandergesetzt haben. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass wir die Kooperation der WADA zu einer Verbesserung des internationalen Datenschutzstandards gekommen sind. Denn dieser Datenschutzstandard war vor allen Dingen für die europäischen Länder ein erhebliches Problem in der Akzeptanz von Meldesystemen und anderen. Ich denke, dass der Weg, der jetzt gefunden ist, ein Weg ist, mit dem wir also sowohl in EU als auch Europarat hier gemeinsam weiterkommen können. Was aber nun die internationale Vergleichbarkeit der Dopingbekämpfung angeht, so bleibt auch im Lichte unserer Erfahrungen noch manches zu tun, denn wir selbst mit unserem Kontrollsystem wissen, dass wir auf der Basis umfassender Meldeverpflichtungen die Sportlerinnen und Sportler nicht unerheblich belasten. Wir sind aber auch für eine weltweit ausgewogene Belastung in ein soweit transparentes und gerechtes System. Es ist weder für die Sportpolitik, aber erst recht nicht für die Sportlerinnen und Sportler zu akzeptieren, dass in einigen Regionen der Welt Meldeverpflichtungen und Kontrollsystemen detailliert beachtet und Sanktionen ausgesprochen werden, in anderen Regionen allerdings diese entsprechenden Verpflichtungen nicht mit vergleichbarer Schärfe ausgefügt wurden. Ich sage das, weil dies in der Diskussion mit Athleten immer wieder ein Punkt ist, auf den wir stoßen. Das heißt also, wir möchten die WADA gern mit Nachdruck in ihrem Bemühen unterstützen, sich auf, stärker noch als bisher auf Gleichbehandlung der Sportler hinzuwirken, die Überprüfung der Beachtung des WADA-Codes darf sich also nicht auf die Prüfung der rein nationalen Vorschriften beschränken, sondern er muss vor allen Dingen auch die Umsetzung in die Praxis im Auge behalten. Hierzu werden wir möglicherweise auch in nächster Zeit noch im Rahmen unserer Mitwirkung in der WADA Vorschläge unterbreiten. Ich will jetzt auch mit Blick auf die beschränkte Zeit nicht auf die finanziellen Mittel. In der Summe sind es 4,4 Millionen, die das Bundesinnenministerium mit Unterstützung des Parlaments, sage ich jetzt, weil Herr Dankert mit hier sitzt, jährlich für die Dopingbekämpfung zur Verfügung steht. Dies ist ein wichtiger Beitrag, den wir leisten und der auch Dinge wie Dopingforschung und natürlich die Zusammenarbeit mit internationalen Einrichtungen einschließt. Ich komme auf Ihren Titel zurück, Kampf gegen Windmühlen. So wie bei Don Quixote ist der Kampf gegen Doping zwar nicht ein Kampf gegen Windmühlen, aber es ist ein Kampf, der stetig geführt werden soll. Und um nun das Thema, das Sie mir gestellt hatten, aufzugreifen, ja, Doping hat das Zeug dazu, sich zu einer Seuche zu entwickeln. Aber wir alle können dazu beitragen. Und die Fördermittel des Staates, die Instrumente des Staates spielen dabei sicher eine wichtige Rolle, dass wir diese Seuche bekämpfen. Eine Krankheit wird es vermutlich immer bleiben, so wie Kriminalität sich auch aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht vollständig verbannen lässt. Aber im Interesse unseres schönen Sportes, den wir nicht sterben lassen wollten, sollten wir alles dafür tun, dass diese Krankheit sich nicht zu einer Seuche auswächst. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass wir uns jedenfalls ehrlich bemühen, unseren Beitrag dabei zu leisten. Dankeschön.
Wenn Sie noch eine oder andere Frage. Vielen Dank, Herr Dr. Bergner, dass Sie sich mit dem nicht ganz leichten Thema des Dopings auch noch an Ihrem Geburtstag befassen. Das ist wohl das Los des Politikers. Gibt es Fragen an Herrn Dr. Bergner? Ja.
Neues Deutschland. Ich habe eine Frage zu der Anti-Doping-Zuwendungsklausel. Also ich fand es ja jetzt ganz erfreulich, dass da jetzt auch so ein Paragraph drinsteht, dass die Verbände verpflichtet werden, an dem Programm der NADA teilzunehmen. Aber warum schreibt man da nicht auch die Selbstverständlichkeit rein, dass die Verbände dafür zu sorgen haben, dass ihre Sportler nicht dopen? Weil es könnte nämlich auch ein rechtliches Argument sein. Also ich kenne es von anderen Zuwendungsgeschichten, wenn meinetwegen der Denkmalschutz einem erlaubt, ein Haus zu bauen, ein Haus wieder herzurichten und man verstößt dabei gegen die Auflagen. Also statt einem Schieferdach zieht man doch ein Plastikdach ein oder statt des Marmorportals verwendet man Stuck, hat dadurch einen Vorteil, erfüllt aber nicht die Kriterien der Zuwendung, dann kann einem auch Geld gekürzt werden. Und was Ähnliches wäre da ja durchaus sinnvoll. Also was Professor Simon vorgeschlagen hatte, dass man eine reziproke Kopplung der Förderung an Dopingfälle macht, scheint mir durchaus interessant. Warum ist die Bundesregierung bislang aber so zurückhaltend in dieser Richtung?
Also ich bin gern bereit, Ihnen den Wortlaut, ich habe ja nur einen vergleichsweise kleinen Abschnitt zitiert, den Wortlaut der Anti-Doping-Klausel zur Verfügung zu stellen. Sie werden darin finden, dass zum Beispiel die Verbände verpflichtet werden, in die Arbeitsverträge ihrer Trainer entsprechende außerordentliche Kündigungsregeln aufzunehmen, für den Fall, dass sie in einem Dopingfall verwickelt sind. Sie werden natürlich auf den NADA-Code verpflichtet. Ich will aber noch mal darauf aufmerksam machen, Sie können einen Verband nicht dazu verpflichten, dass jeder der von Ihnen betreuten Sportler nicht dopt. Sie können den Verband dazu verpflichten, dass er alles tut, dass die in seiner Obhut befindlichen Sportler nicht toben, aber Sie können ihnen gewissermaßen nicht die Gewähr für den einzelnen Sportler abnehmen. Und insofern wäre ich auch zu diesem Jungteam, das Professor Simon aufbaut, insofern etwas kritisch. Wir haben ja im Sportausschuss, die Kolleginnen und Kollegen wissen es, beispielsweise über Sportarten wie Radsport, Straßenradsport besonders intensiv diskutiert. Das heißt also, das Dopingproblem stellt sich natürlich auch mit einer bestimmten Spezifik bei den einzelnen Sportarten und muss auch in dieser Spezifik wahrgenommen werden. Ich würde also eine mechanistische Lösung zu sagen, je mehr Dopingkonfliktfälle in einem Verband entdeckt wurden, umso stärker wird die Förderung reduziert. Jedenfalls im Sinne der Sportförderung für einen problematischen Ansatz halten. Ob er tragfähig wird, wenn es darum geht, einen begünstigten Verwaltungsakt zurückzunehmen, ist noch eine ganz andere Frage, die in dem Zusammenhang gestellt werden muss. Also ich werbe dafür, die Verbände müssen verpflichtet werden, das zu tun, was sie zu tun haben. Das ist übrigens nicht ganz einfach. Wer sich mal damit auseinandergesetzt hat, Herr Baumert hat ja die Dinge intensiv erlebt, aus der Perspektive der NATA. Wer sich einmal damit auseinandergesetzt hat, wie die Einführung des neuen WADA-Codes 2009 in die Satzung zeitgerecht, auf welche Schwierigkeiten es bei einem Verband führt, der von seiner Satzung her eine volle Mitgliederversammlung braucht, um dies reinzubringen, wie schwierig es ist, diese Mitgliederversammlung zeitgerecht einzuholen und anderen. Und wenn man dann darum geht, dass man es über individuelle Athletenvereinbarungen macht, wird die Sache auch nicht immer einfacher. Bei Minderjährigen müssen sie die Eltern beteiligen und vieles andere mehr. Das heißt, ich lege Wert auf die doppelte Erfahrung, die wir bisher gemacht haben mit der Anwendung dieser zuwendungsrechtlichen Instrumente. Die eine Erfahrung ist natürlich, dass an dieser Stelle ein Ansatzpunkt ist, wo wir scharf arbeiten müssen. Die andere Erfahrung ist allerdings, welche enormen Anstrengungen vielfach auch auf der Basis ehrenamtlichen Engagements in den Verbänden geleistet werden, um die entsprechenden Codes einzuführen. Beides muss man, glaube ich, im Blick haben.
Florian Bauer, Doping-Reporter der ARD. Herr Dr. Bergner, danke für Ihre interessanten Ausführungen. Sie haben gesagt, es gäbe einen guten Grund dafür, dass die Bundesregierung den Straftatbestand für einen Sportler nicht in ein Gesetz oder in die Novellierung des Paragraphen 6a des Arzneimittelgesetzes hineinnehmen würde. Also den dopenden Sportler eben auch strafrechtlich belangen zu können. Nun gibt es ja sehr viele Wissenschaftler, viele Juristen, die eben gerade das fordern und sagen, dann würden sich viele Möglichkeiten deutlich mehr ergeben. Sie haben gesagt, es gäbe einen guten Grund. Welcher Grund ist das oder welche Gründe sind das?
Also ich habe versucht, auf die Gründe ja hinzuweisen. Der eine Grund ist der, dass wir dann in die merkwürdige Lage kommen, dass wir bei der regelmäßigen Dopingkontrolle, die im Übrigen dem Athleten ja etwas abverlangt, das dürfen wir nicht vergessen, gewissermaßen in eine Perspektive kommen, die gewissermaßen schon als Selbstbeitrag zur Selbstbeschuldigung des Athleten im strafrechtlichen Sinne gilt. Von daher können die Konsequenzen im Einzelfall durchaus problematisch sein. Der zweite Punkt ist, der große Vorteil der sportlichen Sanktionen besteht darin, dass sie von einer im Vergleich zum Strafrecht umgekehrten Beweislast ausgeht. Eine positive Dopingprobe stellt den Athleten in die Pflicht, den Nachweis zu bringen, dass er unschuldig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, kann sofort die Sperre erfolgen. Das strafrechtlichen Sanktionsmechanismen müssen von der Unschuldsvermutung ausgehen. Und Sie wissen, wie lange Ermittlungsverfahren und Prozesse dauern können. Also da können schon zwei olympische Zyklen in der Zwischenzeit dazwischen liegen, in denen der Athlet womöglich jedes Mal wieder startet, um am Ende dann einer längeren Rechtsprechung dann als schuldig belastet zu werden. Ich glaube, ein solches Verfahren sollte man jedenfalls auch vermeiden wollen. Und das wäre unweigerlich aus unserer Sicht mit der Anwendung des Strafrechts verbunden. Und der dritte Punkt ist nun ein rechtssystematischer für mich als Nichtjurist immer etwas schwierig zu referieren. Das ist der Frage, welches Rechtsgut wird denn geschützt? Und da sind wir wieder bei der Betrugsfrage. Die Betrugsfrage richtet sich nach unserem Rechtssystematik an der Vermögensschädigung. Das, was für uns sportlich relevant ist, ist nicht immer mit der Vermögensschädigung gewissermaßen zu messen und in diesem Maßstab zu bringen. Also auch an dieser Stelle ein etwas schwieriger Ansatz, dass wir die Selbstschädigung des Athleten nicht strafbar machen können aus grundrechtlichen Gründen, habe ich ja bereits hier in meinen Ausführungen darauf verwiesen.
Herr Dr. Martens, wenn Sie erlauben, würde ich eine Rückfrage stellen. Wenn
ja,
ich darf.
Bitte.
Das ist ja interessant. Sie haben jetzt drei juristische Gründe genannt. Nun bin ich kein Jurist. Insofern sage ich das mal als Laie. Interessant ist doch, dass die Juristen, mit denen man sich unterhält, diese Argumente, die Sie jetzt genannt haben, noch nie genannt haben. Ich habe sie zumindest noch nicht gehört, dass sie als wirklich kritische Punkte da gesehen werden. Ist es nicht, Kritiker mögen ja vielleicht auch sagen, wenn der Bundesregierung oder dem Staat als solches die Anti-Doping-Bekämpfung so am Herzen liegt und wenn man herausfindet und merken sollte, wie das offenbar in der Praxis auch der Fall ist, dass die Instrumente, die es im Moment gibt, nicht ausreichen, man aber die Dopingbekämpfung so als elementaren Bestandteil dieses Staates ansieht, dann müsste man doch darüber nachdenken, wie man diese verfeinern und intensivieren kann. Und wenn man dann zu der Folge kommt, dass man dann eben doch den Sportler auch strafrechtlich belangen müsste, dann müsste man sich eben ein Instrument dafür ausdenken.
Also zunächst mal, was die Juristenmeinung betrifft, ich kann Ihnen gerne die Anhörungsprotokolle des Deutschen Bundestages zur Novelle des Arzneimittelgesetzes zuleiten. Da werden Sie mindestens zur Kenntnis nehmen, dass es da eine geteilte Meinung gibt in dieser Frage. Und ich gebe zu, im Endeffekt ist es eine übrigens auch strittig verhandelte politische Entscheidung gewesen. Ich sage, für mich persönlich spielt bei dieser politischen Entscheidung der Gedanke der Autonomie des Sports noch eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe selber ein Staatssportsystem erlebt. Ich bin in einem solchen aufgewachsen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir die Bedeutung des Sports in der modernen Gesellschaft in angemessener Weise entwickeln wollen, dass wir dann auch gehalten sind, auf die Autonomie des Sportes zu setzen. Wie gesagt, die Sache wäre dann problematisch, wenn wir davon ausgehen müssten, dass der Sport ein nicht hinreichendes Interesse daran hat, sich dopingfrei zu organisieren. Aber bei aller Wertschätzung der Ergebnisse kritischer Beobachtung, die gerade auch durch die Medien erfolgte, für eine solche Gesamteinschätzung würde ich keinen Anlass sehen.
Da war der Erste und dann dort hinten.
Vielleicht nur ganz kurz. Ich versuche diese Rede mal zusammenzufassen. Sie sagen, also Sportförderung, das sind ja 100 Millionen. Wir geben diese 100 Millionen an den Sport, an die Verbände. Aber wir können auch nicht sicher sein und nicht kontrollieren, ob die ihre Sorgfaltspflicht zum Beispiel erfüllen. Und die hätten sie. Es geht, und da möchte ich den Juristen und den Politikern das auch mal ganz klar sagen, es geht um 14-jährige Kinder und Jungen, ja, die von den Verbänden instrumentalisiert werden, nämlich zu dem, was vom Verband erwartet wird, Medaillen zu holen. Und das ist auch die Vorgabe Ihres Ministeriums. Und jetzt sagen Sie, das wäre so alles in Ordnung. Ich sehe es genau aus der anderen Perspektive. Ich sehe es so, wenn Sie das Signal setzen, bitte holt viele Medaillen, dann können Sie nicht überprüfen, ob Sie eine Sorgfaltspflicht gegenüber diesen Personen erfüllen. Die Verbände werden es nicht überprüfen. Sie sind sich alle einig und nichts passiert.
Also ich würde zunächst mal Ihre Aussage, wir könnten die Verbände nicht hinreichend kontrollieren, zumindest dahingehend relativieren, dass, wenn wir uns darauf einigen, dass gewissermaßen hundertprozentige Rechtstreue in keinem Bereich der Gesellschaft anzutreffen ist, wir jedenfalls die Verpflichtung zum sauberen Sport in dem Umfang, in dem er sonst in der Gesellschaft vorhanden ist, dass wir in diesem Umfang auch entsprechend aufrecht erhalten können. Ich sage noch einmal, da hat sich das Instrumentarium auch geschärft. Es hat sich geschärft, indem wir systematisch erst einmal das ermöglicht haben. In der Vergangenheit wurde ja nur auf aufgeklärte Einzelfälle verwiesen. Seit 2007 mit entsprechenden Anfangsschwierigkeiten haben wir die geschlossenen Berichte, in denen einerseits die aufgedeckten Dopingvergehen referiert werden und andererseits referiert wird, wie die Verbände und die Verantwortlichen der Verbände mit diesen Dopingvergehen umgegangen sind, und das nicht von irgendjemandem, der alle Augen zudrücken möchte, sondern von der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Sie erstellt diesen Bericht, und die Zuwendungsbehörde bewertet diesen Bericht im zuwendungsrechtlichen Sinne, ob nun Rückforderungen von entsprechender Förderung eingeleitet wurde. Also muss sagen, ich finde an der Stelle, jedenfalls fühle ich mich nicht so unsicher, dass ich sagen müsste, das muss grundsätzlich umgestellt werden, sondern ich glaube, dass wir da schon wichtige Fortschritte erreicht haben und dass wir in der Dopingbekämpfung wahrscheinlich auch weiter sind als viele andere Länder. Der andere Punkt ist sehr viel kritischer, den Sie sagen. Das ist derjenige, ob ich dadurch, dass ich Leistungen honoriere, nicht im Grunde genommen die Motivation zur Leistungsmanipulation stärke. Aber ich will darauf aufmerksam machen, die Verabschiedung vom Leistungsgedanken im Sport ist eine Verabschiedung von wesentlichen Aspekten des Sports, so wie er kulturell bei uns entstanden ist und wie er auch sich gewissermaßen international über die olympische Bewegung entsprechend verbreitet hat. Das heißt, diese Schlussfolgerung, die gelegentlich gezogen wird, würde ich jedenfalls so generell nicht geben. Ich mache im Übrigen darauf aufmerksam, wenn es darum geht, Medaillen zu honorieren, und da ist ja vor allen Dingen auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe ganz wesentlich beteiligt, dann ist die reine Medaillenprämie für die deutschen Athleten im internationalen Maßstab vergleichsweise gering. Das ist übrigens ein Punkt, der uns immer wieder vorgehalten wird von verschiedener Seite, auch der Stiftung Deutsche Sporthilfe immer wieder vorgehalten wird. Ich plädiere sehr dafür, um das mal so zu sagen, sowohl innerhalb der staatlichen als auch innerhalb der nichtstaatlichen Förderinstrumente, dass wir das Honorieren von Leistungen nicht allein auf die Goldmedaille oder die Spitzenmedaille, sondern ja Finalteilnahme und anderes beziehen. Und ich glaube, wenn wir das Leistungssportkonzept des DOSB betrachten, dann ist dieser Gesichtspunkt mit der Zuordnung zu Kaderathleten und anderen ja doch in beachtlicher Weise schon wahrgenommen. Das heißt, es ist ein Punkt, über den man immer wieder diskutieren muss. Nur wenn er so weit geht, dass man sagt, der Leistungsgedanke ist gewissermaßen die zentrale Verführung zum Doping, dann sage ich, wir müssen mit dem Doping uns anders auseinandersetzen, aber wir können den Leistungsgedanken nicht auf der Strecke lassen.
Jetzt nehmen wir als letzte Frage und dann, glaube ich, haben wir uns alle ein Mittagessen verdient. Bitte, da ist das Mikrofon. Da hinten.
Cartonio von der Süddeutschen Zeitung. Herr Bergner, wir haben vorher von Professor Simon ein paar Beispiele gehört aus der Praxis der Sportmedizin, dass wirklich im großen Stil junge Menschen, 16-Jährige auftauchen, die plötzlich 20% mehr Leistungsfähigkeit abrufen. Wir haben Grafiken gesehen, wie sich nach der Einführung von EPO die Weltrekorde in Langstreckenläufen rapide verändert haben und so weiter und so weiter. Es sind ja auch hier auch viele Praktiker aus den Laboren da, wenn man sich mit denen unterhält, werden die einem sagen, wir haben natürlich nur wenige Funde, was positive Dopingproben angeht, aber wir wundern uns bei sehr, sehr vielen Proben, die wir untersuchen. Die Frage ist ja immer, wenn man sagt, Doping ist wichtig und Dopingbekämpfung ist wichtig, was ist eigentlich Doping, ja? Und wovon geht man aus? Wie nimmt man den Spitzensport wahr? Deshalb wollte ich Sie einfach ganz persönlich mal fragen, sehen Sie einen Systemzwang, der über den Radsport zum Beispiel hinausgeht? Also sehen Sie, dass es diesen Systemzwang gibt oder sagen Sie, ich bekämpfe Doping, aber nicht in der Anerkenntnis, dass da ein Systemzwang vorliegt?
Also ich würde die Herausforderung, die Sie beschreiben, vielleicht so benennen, dass insbesondere in Sportarten, in denen auch durch entsprechende Vermarktungspotenziale die Möglichkeit zu großen Gewinnen besteht, die Gefahr und die Verführung, sich des Dopings zu bedienen, wächst. Sie wächst auch durch die wachsende Internationalisierung des Sportes und auf welchen Feldern gesellschaftlichen Wirkens kann man denn ein solches Maß an internationaler Bekanntheit erreichen wie im Spitzensport. Das heißt also, alle diese wachsenden Anreizsysteme, die Wirkung eines erfolgreichen Athleten verstärken, sind immer auch Verführungssysteme für entsprechende Manipulationen. Damit ist die Herausforderung beschrieben. Aber ich glaube nicht, dass wir mit Mitteln wie der strafrechtlichen Verfolgung des Athleten, die an Rede steht, dass wir mit Mitteln wie diesen dieser Herausforderung wirkungsvoller begegnen können. Was Sie im Übrigen ansprechen, ich habe leider nun den Vortrag von Professor Simon nicht hören können, stellt im Übrigen einen ganz anderen Punkt, der gar nicht so durch unsere Spitzensportförderung erfasst wird. Das ist die große Problematik des Dopings im Breiten- und Nachwuchsbereich. Wie gesagt, das ist jetzt gar nicht die unmittelbare Einflussnahme, die wir jetzt hier von Bundesebene und vom Bundesinnenministerium haben. Auf diesem Gebiet stellen sich eine Menge neuer Fragen. Übrigens auch die Frage der Strafmündigkeit im sportstraflichen Sinne eines nicht mündigen Athleten. Also dies sind Probleme, die auch für die Zukunft wichtige Arbeitsfelder benennen. Ich wehre mich nur dagegen, dass alle diese Fragen, die ich nicht ignorieren möchte, letztlich immer wieder auf die Frage fokussiert werden, schaffen wir einen Straftatbestand Sportbetrug, schaffen wir einen Straftatbestand Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln bei Sportlern. Erstens einmal glaube ich, dass dieses Instrument als Allheilmittel auch nicht wirken wird. Und zweitens mal habe ich die große Sorge, dass wir damit an anderer Stelle Schlagkraft